SWR 2 Forum.
Schneewittchen und die sieben Influencer. Wie zeitlos sind Volksmärchen? Am Mikrofon ist Martin Durm. In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, gab es angeblich Eltern, die den Kindern zu Hause noch aus Märchenbüchern vorlasen, den Froschkönig oder Rumpelstilzchen oder Hans im Glück. Und es gab Kinder, die einfach nur da saßen, um diese Geschichten zu hören. Märchen, heißt es, sind der überlieferte Schatz einer jeden Kultur, mit ihren Zwergen und Hexen, Spindeln und Spiegeln, Goldeseln und Wölfen, sprechen sie tiefsitzende Ängste und Sehnsüchte an, berühren das Unbewusste, verweisen auch auf archetypische Bilder. Fragt sich nur, wie zeitgemäß diese alten, oft uralten Märchen im Jahr 2020 noch sind. Haben sie unseren Kindern und womöglich auch uns Erwachsenen noch etwas zu sagen, was, oder können sie mit YouTube einfach nicht mehr konkurrieren? Darüber reden wir in diesem SWR2-Forum mit Silke Fischer. Sie leitet das Deutsche Zentrum für Märchen in Berlin, mit der Psychoanalytikerin Professor Brigitte Bothe aus Zürich, die Märchen als hilfreich bei ihrer Arbeit empfindet, und mit dem österreichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier, der sich ja sein ganzes Leben lang auf die Tiefen und Untiefen der Märchen eingelassen hat. Herr Köhlmeier, wir Erwachsenen kriegen ja erstmal ganz nostalgische Gefühle, wenn wir ein Märchen hören. Alles scheint so niedlich zu sein, die Zwerge und die Prinzen und Prinzessinnen und das Lebkuchenhäuschen. Aber Sie haben mal gesagt, es ist manchmal schwer, Märchen zu ertragen. Wie ist das zu verstehen? Wie haben Sie das gemeint?
Na, man muss sich ja nur einige der Märchen anschauen, und ich spreche jetzt einmal jetzt speziell von den Brüdern Grimm, aber natürlich auf der ganzen Welt gibt's Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Märchen. Man kann sich nur ganz beliebige rausnehmen, und man weiß schon beim oberflächlichen Hineinlesen, dass diese Diminutive, diese Verkleinerungen, die das so alles niedlich erscheinen lassen, nur knapp verdecken manche Ungeheuerlichkeiten, Grausamkeiten, nicht nur körperliche Grausamkeiten und seelische Grausamkeiten, die sich in Märchen abspielen. Wir sehen, in Märchen wird uns primär vorgeführt, was alles möglich ist. Also der Konjunktiv der Literatur ist im Märchen geboren worden.
Ohne Ihnen jetzt Honig um den Mund zu schmieren, Herr Köhlmeier, man kann ja sagen, Sie können wie ganz wenige im deutschsprachigen Sprachraum Märchen erzählen. Sie schreiben sie auch selbst, und es geht jetzt gar nicht anders, als eine eiserne Moderatorenregel zu brechen, nämlich die, dass man in der laufenden Sendung nie jemand etwas vorlesen lassen sollte. Sie sind da jetzt die Ausnahme. Sie müssen uns zumindest den Anfang aus einem Märchen vorlesen. Ich glaube, da wird einem auch schon klar, warum es manchmal schwer ist, Märchen zu ertragen.
Eine junge Frau hieß Schneeblume, weil sie weiß, wie der Schnee war und im Winter geboren. Eines Tages war ihre Mutter krank geworden, und sie ging in den Wald und wollte heilsame Kräuter brechen. Wie sie nun an einem großen Baum vorüberging, flog ein Schwarm Bienen heraus und bedeckte ihren ganzen Leib von Kopf bis zu den Füßen. Aber sie stachen sie nicht und taten ihr nicht weh, sondern trugen Honig auf ihre Lippen, und ihr ganzer Leib erstrahlte ordentlich von Schönheit. Wer sollte dann nicht denken, sie sei ganz und gar aus purem Gold? Als sie in die Stadt kam, wollten sie die Torwächter zum König führen, denn der König war zuständig für das Gold. Aber wie sie so durch die Korridore und Hallen des Palastes gingen, ein Torwächter rechts, einer links, zwischen ihnen Schneeblume, da sagte der Linke zum Rechten: »Hör zu, Freund, wer hat sie gefunden? Wir doch.« »Da hast du recht«, sagte der rechte Torwächter. »Ja, da steht uns doch etwas zu.« »Ja, wenigstens ein Fußzeh steht uns wohl zu.« »Der steht uns zu, ja. Niemals wird uns der König freiwillig einen goldenen Fußzeh geben.« Und so schnitten der linke und der rechte Torwächter Schneeblume einen linken und einen rechten goldenen Zeh ab und ließen sie stehen, wo sie gerade stand.
Frau Bothe, wenn Sie als Psychoanalytikerin ein solches Märchen hören, was passiert da mit Ihnen? Lassen Sie sich da selbst erstmal auf die Erzählung ein, auf diesen Bann, den ja allein schon der Anfang ausstrahlt, oder müssen Sie das umgehend deuten?
Also ich habe Ich habe mit größtem Vergnügen zugehört und selbstverständlich habe ich mich hineinziehen lassen. Wie bei jeder Erzählung gelangt man in eine Art Versetzungsregie. Man identifiziert sich mit den Sympathieträgern in der Geschichte, in diesem Fall sicher mit Schneeblume, und ist äußerst gespannt, wie es weitergeht. Das heißt, ich will gar nicht deuten, sondern zunächst einmal mit in der Geschichte drin sein und hoffe auf ein glückliches Ende.
In welchen Sog gerät man da, Herr Köhlmeier? Und von wem stammt dieses Märchen? Einfach nur noch kurz zur Einordnung.
Ja, also es ist jetzt in meinem Buch über die Märchen, das hat es eine Sonderstellung insofern, weil bei den Grimms hat man dann im Nachlass einige Fragmente gefunden. Und unter anderem auch dieses Fragment, das allerdings nur ungefähr 6 Zeilen umfasst. Also nur die ersten 6 Zeilen, die ich vorgelesen habe. Und ich habe mir gedacht, mich hat es auch in den Bann gezogen und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich wusste nur, dass die Bienen sie golden machen, und habe dann das Märchen weitergeschrieben. Also das Märchen stammt von mir insofern. Aber beim Schreiben selber, ich mache mir wenig Plan. Ich meine, das ist das Schöne für einen Schriftsteller beim Schreiben von Märchen, dass man sich so ganz der Inspiration überlassen kann, ohne nachzudenken und definieren zu müssen, was nun Inspiration ist.
Frau Fischer, ein Mädchen, dem erst die Zehen abgeschnitten werden, nachher wird es eigentlich noch viel schlimmer. Da kommt nämlich der Kammerdiener vorbei und nimmt sich die linke Seite, wie es heißt, von der Hüfte bis zum Hals. Und am Schluss kommt der habgierige Königssohn, für den bleibt nur noch der Kopf übrig. Wäre das was für eine Vorlesestunde in Ihrem Zentrum für Märchen?
Ja, warum nicht? Wir haben auch Vorlesestunden für Erwachsene, und wie Herr Köhlmeier sagte, es ist sein Märchen, das er geschrieben hat. Also es ist kein Volksmärchen, sondern ein Autorenmärchen. Und dann muss man schon mit solchen Ungeheuerlichkeiten rechnen.
Und ist das nur was für Erwachsene? Habe ich das richtig verstanden? Oder würden Sie das Kindern auch vorlesen?
Weiß ich nicht. Dazu müsste ich das ganze Märchen kennen. Aber wir lesen Märchen vor. Wir erzählen sie frei hier zu unserem Festival Berliner Märchentage, die es jetzt schon seit 30 Jahren gibt. Und uns ist schon vollkommen klar, dass Märchen keine Ponyhofgeschichten sind, sondern wirklich immer Geschichten erzählen von der glücklichen Überwindung von Widerständen. Da geht es natürlich auch zur Sache.
Frau Bothe, was glauben Sie, ist das ein Märchen, das man Kindern zumuten kann, dass da ein Mädchen in Teile geschnitten wird? Ich verrate es jetzt einfach vorweg, es geht am Ende gut aus.
Ja, also die Brüder Grimm haben ja auch schon nicht nur in den Fragmenten, sondern den Blaubart zum Beispiel, den haben sie ja auch nicht in die Sammlung aufgenommen, sondern nur in den Anhang gestellt. Aber es gibt doch in der Sammlung der Brüder Grimm einige Märchen, die überhaupt nicht gut ausgehen und äußerst drastisch sind und böse. Also beispielsweise, wenn eine böse Mutterfigur das Kind frisst, das ungehorsamerweise zum Haus der bösen und interessanten Frau geht. Ich glaube, dass auch aus psychoanalytischer Sicht, also aus der Richtung der Freudschen Orientierung, kann man staunend und fasziniert feststellen, wie die Märchen allgemeine Wünsche und Ängste gestalten. In Form von szenischen Entwicklungen, in denen Widerstände überwunden werden, in denen, wie Wladimir Popp das gesagt hätte, ein Mangel ausgeglichen wird. Also der Ärmste und Kleinste zum Größten und Reichsten wird. Also diese Form der Herstellung von Wünschen in Gestalt von szenischen Entwicklungen, die sich als Geschichte vollziehen, hin zum triumphalen Ende oder hin zum ganz schrecklichen Ende, das gestalten Märchen, aber diese Wünsche sprechen Kinder durchaus an, weil sie sie selber auch haben. Das heißt, die Kinder können dann zwar jammernd im Bett sagen, Mama ist vielleicht doch eine Hexe unterm Bett. Das mögen sie schon sagen, aber im Augenblick der Geschichte ist die Grausamkeit, die man Märchen manchmal nachsagt, eben sehr willkommen. Sie wird genossen, sie ist ein Faszinosum. Es ist ein Faszinosum, wenn die böse Stiefmutter so lange in den heißen Pantoffeln tanzen muss, bis sie tot umfällt. Das ist halt eine tolle Sache.
Man muss da hinzufügen, dass jetzt gerade bei den Grimms, weil sie ja Kinder- und Hausmärchen auch ihre Sammlung genannt haben, manchmal Sachen nicht verharmlost werden, aber halt kindgerecht gemacht worden sind. In viele Märchen, wenn man Originale gibt es da nicht, aber die in den Fassungen, die sie bekommen haben, war die Stiefmutter nicht die Stiefmutter, sondern sie war die Mutter. Und in vielen Märchen war der Teufel nicht der Teufel, sondern der Vater. Das muss man hinzusagen. Also die waren zum Teil brutaler, was den Hintergrund betrifft, und weniger brutal, was die Ausführung betrifft. Also ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. In der Fassung, die sie bekommen haben, die Grimms, hat er nicht in den Boden gestampft, dass er bis zum Knie stecken geblieben ist und hat sich dann das andere Bein gefasst und sich selbst in die Mitte auseinandergerissen. Das hat der Wilhelm dazu erfunden. Aber ich glaube, diese Grausamkeiten, Die mögen die Kinder ja auch, und deswegen, weil eine Verwandlung stattfindet, eine Verwandlung von Grausamkeit in Schönheit. Nach dem vielen Nachdenken über Märchen mein Leben lang, glaube ich, dass das Märchen eigentlich die Welt in Schönheit verwandelt und auch die Grausamkeit, das Grauenhafteste, in Schönheit verwandelt. Und deshalb ist es nicht nur erträglich, sondern ist auch wohlig im Empfinden.
Es gibt ja auch eine Art Gerechtigkeit. Also wir erzählen nicht nur Märchen vor Kindern, sondern wir erzählen auch Märchen vor demenziell Erkrankten. Und da funktionieren die Märchen sehr gut. Und man erlebt eben auch dort, dass die verstörtesten Menschen dann, wenn sie gerade diese Szene hören und die böse Königin musste in den glühenden Pantoffeln tanzen, bis sie tot zur Erde fiel, dass dann ein klares und deutliches "Und das hat sie verdient" kommt, sodass dann auch wirklich etwas erledigt ist.
Sind Märchen nur etwas für Kinder oder sind sie genauso für uns Erwachsene geschrieben? Schreiben Sie auch für unser eins, Herr Kühlmeier?
Also während ich sie schreibe, schreibe ich es für mich, muss ich sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendetwas schreibe, wo ich sage, das betrifft mich nicht, interessiert mich nicht, aber es gibt andere, die es betrifft oder interessiert. Das würde ich nicht tun. Also nachdem ich erst im Erwachsenenalter angefangen habe, Märchen zu schreiben, schreibe ich sie für Erwachsene. Ich glaube, dass die Märchen sich an alle richten. Die Verwandlung aller Welt in Schönheit ist etwas, was jeden angeht.
Aber manchmal spiegeln sie ja gar nicht die Welt wider. Im wirklichen Leben ist ja Gut und Böse in einer Person zusammen. Wir sind ambivalent. Im Märchen ist das immer ganz streng voneinander getrennt. Die unschuldige Königstochter, die schöne, die hässliche Schwester, der kluge, der dumme Bruder. Welchen Sinn hat das, dass da dann eben doch wieder stark aufgetrennt wird, ganz vorbei an der Wirklichkeit des Lebens?
Das ist die naive oder narrative Moral. Das hat ein Märchenforscher, André Jolles hieß er, vor vielen Jahren, schon in den 30er Jahren, finde ich, wunderbar herausgearbeitet. Die Märchen sind überhaupt nicht moralisch, sie sind amoralisch. Es gibt überhaupt kein moralisches Glück im Märchen. Es gibt das Glück der Liebe, es gibt das Glück der Freundschaft, das Glück des Alleinseins, ungeheuer schön, das Glück des immer ein Kind bleiben Dürfens, wenn man an Daumestick oder der Däumling denkt. Es ist sehr interessant, dass dieses ganze Spektrum von Wünschen, deswegen sind sie auch so aktuell, die Märchen, glaube ich, so unveraltet. Da wird nicht immer geheiratet, wird sogar vergleichsweise selten geheiratet. Freundschaft ist ganz wichtig. 6 Brüder ziehen durch die Welt und so weiter. Und was die machen, das ist jenseits von Moral. Wenn ich der Sympathieträger bin, dann kann ich mir eigentlich alles leisten. Dann liegt das Glück mir zu Füßen. Aber der Sympathieträger wird eben vergleichsweise unbekümmert mit sehr unzweifelhaften Attributen ausgestattet. Also beispielsweise schön. Schön, da muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Er ist sympathisch und deswegen bin ich ihm auf der Spur. Wenn zum Beispiel in dem scheinbar moralischen Märchen von den Sterntalern das Mädchen ungeheuer freigebig ist, dann landet es am Ende aber keineswegs im Himmel, weil es so fromm ist, sondern es kriegt einen Sack voller Geld und hat genug für seinen Lebtag, wie es dann heißt. Sehr irdisch, sehr gut. Diese Wünsche sind natürlich überhaupt nicht für die Bewältigung der Wirklichkeit geeignet. Sie sind aber für unser Befinden, für unser Komfort, für unsere Imagination ungeheuer interessant und erfreulich. Sie haben am Anfang so schön gesagt, ja, und dann saß früher mal vielleicht eine Großmutter oder eine Mutter mit ihren Kindern zusammen und die Kinder haben gelauscht und die Mutter hat so schön erzählt, wie Herr Kühlmeier vielleicht erzählen kann. Und dann waren die ja vereint in einer Imagination dessen, was ein erfreuliches, wunscherfüllendes Leben ausmachen könnte. Das haben Eltern, also die Generation, die Erwachsenengeneration mit der Kindergeneration geteilt, also als gemeinsame Vorstellungswelt. Insofern waren ja immer Erwachsene und Kinder miteinander verbunden. Und diese Wunschthemen, ich möchte autonom sein, ich möchte der Stärkste sein und lande eben dann schließlich als der Stärkste etwas allein in der Welt, aber das ist dann der Wunsch, der im Märchen erfüllt wird und der im Übrigen ja auch von großer Aktualität ist. Der Wunsch von Stärke und bestätigt werden und Glanz und bewundert werden und Applaus.
Herr Köhlmeier, erleben Sie die Märchen auch so, die Sie lesen und auch selbst schreiben, dass es eigentlich gar nicht um die Moral von der Geschichte geht, dass alles gut ausgeht, sondern dass man vielleicht etwas ganz anderes jenseits dieser moralischen Botschaft, die Märchen oft unterstellt wird, sucht?
Ich habe dann oft den Eindruck, dass wenn die Moral da ist, dann ist sie so aufgeklebt. Immer wieder hat man gesagt, ja, man kann mit Märchen etwas machen. Man kann Märchen in der Pädagogik einsetzen. Man kann also dann eine Botschaft transportieren über dieses Märchen. Und dann wird das Märchen zu einem Trick. Das Märchen macht da mit, auf jeden Fall, weil das Märchen ist stumm, eine stumme Schönheit. Also ich schließe mich doch ganz und gar an. Sie sind nicht unmoralisch, sie sind amoralisch. Sie haben keine Moral in diesem Sinne. Und manchmal kam mir die Vermutung, weil Sie ja vorher angesprochen haben, warum so ganz archetypische Figuren da sind. Der Gute, der Schöne, der Böse, die Hinterlistige und so weiter und so fort. Denke ich, habe ich manchmal gedacht, das ist ein Kennenlernen und ein Ausloten der eigenen Person, der eigenen Seele, was nicht nur das Kind tut, auch der Erwachsene. Also ich zergliedere meine eigene Person in alle verschiedenen Möglichkeiten. Da ist der Gute da, da ist der Böse da, da ist der Hinterlistige da, da ist der Schwachsinnige da. Und das finde ich alles in mir. Und deshalb, wenn ich mich bevölkere sozusagen, da benötige ich keine Moral, weil dort bin ich selbst die moralische Instanz, wenn es überhaupt eine gibt und wenn es eine überhaupt geben soll.
Frau Fischer, wenn Sie im Zentrum für Märchen vorlesen, haben Sie da aber sicherlich nicht eine amoralische Botschaft im Sinn. Was wollen Sie dann eigentlich damit bezwecken?
Also wir sind das Zentrum für Märchenkultur und das Vorlesen kommt gar nicht so oft vor, sondern der Gedanke war das freie Erzählen in der Gemeinschaft. Und was wir eben hier festgestellt haben, auch in Berlin, in dieser multikulturellen Stadt, dass Märchen der kleinste gemeinsame Nenner auch zwischen den Kulturen sind. Wir haben eine Reihe, die heißt Die frohe Botschaft und eröffnen die Botschaften hier in Berlin ihre Türen. Und es erzählen Botschaftsangehörige oder die Botschafter selber Geschichten zu einem bestimmten Thema aus ihrem Land. In Deutsch, in der Originalsprache. Und es ist für die Kinder ganz interessant, die dort zu Besuch kommen, festzustellen, dass die Wünsche und Träume der Menschen doch überall auf der Erde gleich sind. Egal, welche Kultur, welche Religion dort irgendwie vorherrscht. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich auch, was das Märchen vermittelt. Die Wünsche und Träume aller Menschen.
Und die Ängste?
Und die Ängste natürlich.
Tauchen da die gleichen Motive auf?
Es tauchen die gleichen Motive auf und den Tierbräutigam oder die vertauschte Braut und so weiter. Das findet man in allen Kulturen. Und insofern sehen wir die Märchen eigentlich als geronnene Menschheitsgeschichte und auch als Geschichten, die viele Probleme, die Kinder haben, auch auf dem Weg von ihrer magischen Welt in die sogenannte Zivilisation, Probleme lösen und Fragen auch erklären.
Deckt sich das mit Ihrer Erfahrung, mit Ihrem Wissen auch, Herr Köhlmeier, dass Märchen im Grunde etwas Transkulturelles sind?
Oh ja, sehr schon. Manchmal auf eine ungeheuer verblüffende Art und Weise, dass man also nicht nur grob ein Thema wiederfindet in einem Märchen ganz am anderen Ende der Welt, sondern manchmal, dass es bis fast in die Story hineingeht, dass Ähnlichkeiten da sind. Aber dann findet man wieder, und das hat es weniger mit den Themen zu tun, sondern mit der Art und Weise des Erzählens, findet man wieder ganz andere Herangehensweise. Wir sind gewöhnt, also wir Abendländer, sage ich jetzt mal pauschal, sind gewöhnt zu erzählen, wie uns Aristoteles es vorgeschlagen hat vor vielen, vielen Jahren. Wir brauchen einen Anfang, wir brauchen einen Höhepunkt und brauchen ein Ende. Kinder kann man da feststellen, erzählen ganz anders. Die erzählen wie eine Wäscheleine. Die erzählen dann und dann und dann und dann und dann und dann. Die nehmen Themen auf, lassen Themen wieder fallen, nehmen sie wieder auf. Ich habe festgestellt, bei gewissen Märchen der Roma und Sinti ist es ähnlich. Und ich habe dann nachgefragt, warum. Nämlich, weil eine ganz andere Erzählsituation da war. Da wurde jeden Abend erzählt. Und zwar jeden Abend die Fortsetzung des vorangegangenen Abends. Eine Person hat dann meinetwegen 5 Abende erzählt, dann war sie zu müde und wollte selber zuhören. Dann hat eine andere Person das übernommen und das ging halt so weiter wie ein einziges parallel zum Leben verlaufendes Stück Erzählung. Ging das so weiter und das hat dann die Struktur, nicht die aristotelische Struktur eines Berges, sondern ein, so wie eine Wäscheleine und dann und dann und dann. Von den Motiven allerdings sind sie dann doch wieder viel ähnlicher.
Frau Bothe, die Tatsache, dass da immer wieder die gleichen Motive auftauchen, unabhängig von der Kultur, ist das womöglich auch eine Voraussetzung, dass Sie diese Bilder in der Psychoanalyse in Ihrer Therapie benutzen können?
Ja, vielleicht. Wobei eben zu beachten ist, was Herr Köhlmeier gerade sagte, dass es sehr wohl so sein kann, dass wir zwar wirklich sehr, sehr ähnliche Themen transkulturell oder in allen Kulturen haben und wiederfinden, dass aber doch die Art und Weise des Erzählens und der Erzählgestaltung, also etwa reihend, vielleicht manchmal auch singend, manchmal alles verbinden, manchmal gemeinsames Erzählen, das kann sehr unterschiedlich sein. Die Grimms dagegen, es ist kein Wunder, dass die so extrem erfolgreich in unseren Breiten sind, die hatten halt eine ungeheure Leistung vollbracht, indem sie eine ganz bestimmte systematische Logik, Logik der Wünsche, Logik des Wunscherzählens entfaltet haben. Und was ich daran wirklich äußerst faszinierend fand und für die Therapie tatsächlich sehr interessant und relevant ist, dass wenn man die Geschichten wirklich mal systematisch sichtet, es ist ja bei Märchen einfach, weil die Formenvielfalt begrenzt und übersichtlich ist, dann folgen die einer ganz bestimmten Entwicklung. Also beispielsweise, wenn die Sympathieträgerin eine junge Frau ist, die auf Heiraten zielt, nehmen wir also Aschenputtel, wahrscheinlich das Paradebeispiel, dann ist die Glückserfüllung einer triumphalen Hochzeit am Ende nur dann gegeben für die weiblichen Sympathieträgerinnen, wenn es sozusagen dem Mann gelingt, die Frau aus dem Machtbereich der Mütter und Schwestern zu befreien. Das ist verblüffenderweise dann immer sehr ähnlich. Auch bei Schneewittchen ist es dann so und anderen Geschichten, wo es darum geht, dass die junge Frau den besten Mann der Welt bekommen kann. Wenn die Geschichte darum geht, dass man der stärkste Mann sein will, dann muss man Bäume ausreißen. Da kann man nicht am Ende Prinzessinnen heiraten. Das wäre äußerst störend. Es sind wenige Variationen. Es ist wirklich vom Liebesglück über die Freundschaft. Das sind offenbar Themen, die eine sehr zentrale Rolle spielen und die unsere Entwicklung ausmacht. Kann man diese Art von Logik erkennen, dann nützt es auch etwas fürs Verständnis menschlicher Wünsche, Ängste auch und Konflikte. Wer also zum Beispiel als Frau immer im Machtbereich der Frauen bleibt, hat es vielleicht schwer in Bezug auf Partnersuche, Liebeswahl und dergleichen.
Herr Köhlmeier, wenn Sie ein Märchen schreiben, sind Sie sich dann über all diese Prozesse bewusst, die eben beschrieben wurden von Frau Bothe?
Beim Schreiben selber kann man nicht so vorgehen. Ich kann natürlich nicht sagen, okay, gut, da ist dieses analysiert worden und ich will jetzt praktisch von der Analyse aus, von der Deutung aus ein Märchen schreiben. Ich glaube, das würde schiefgehen, aber das würde bei jeder Literatur schiefgehen. Als Autor darf man nicht die Deutung vorschieben, aus der Deutung heraus die Geschichte schreiben. Das ist nicht so. Aber es ist wie bei allen Geschichten, die ein Autor schreibt. Was ist das Zentrum? Ist gar nicht die Handlung, sondern es ist eine Person. Und bei den Märchen fällt es insofern leichter, dort einzusteigen, weil ich all diese Bedingungen, die bei einem Roman zum Beispiel eine Person ausmachen, alle ihre gesellschaftliche Situation und wie sie geworden ist, ihre psychologische Situation, von dem kann ich allen absehen. Wenn ich sage, es ist die Schöne, dann ist sie die Schöne. Da braucht nicht mehr viel dazu gesagt zu werden.
Sie müssen also, sie nicht mehr beschreiben.
das brauche ich nicht mehr zu beschreiben. Und ich brauche auch nicht sagen, in welchem Augenblick sie nicht so schön ist oder wann sie besonders schön ist. Sie ist einfach die Schöne, dieses Archetypische. Das ist für mich als Autor, der ich ja nicht primär ein Märchenerzähler bin, ist es etwas ungeheuer Befreiendes, was mir gleichzeitig einen großen Blick auf alle Literatur, auf alles Fiktive, auf alles als ob, das finde ich ein Schlüsselwort, ein Schlüsselbegriff, das als ob, wir können ja ohne das als ob gar nicht existieren. Aber dieses Märchenschreiben, diese Freiheit, die da ist. Ich würde jedem empfehlen, so ein Märchen zu schreiben, nicht bitte ja nicht, um eine pädagogische Botschaft zu bringen, sondern einfach frei zu lassen, weil es so etwas ungeheuer Beglückendes ist.
Frau Fischer, was unterscheidet eigentlich das Volksmärchen von den Volkssagen, die ja auch jede Menge Helden, Könige, Prinzessinnen, Drachen, Hexen und was weiß ich vorweisen können? Was ist da eigentlich der Unterschied? Sagen erscheinen längst nicht so befreiend, wenn man sie liest, wie ein Märchen.
Sagen haben meist einen historischen Ursprung, also sie haben irgendeine historische Wahrheit oder es gab Personen, die existiert haben, auf deren Leben dann so eine Sage aufgebaut wurde. Sie hängen ja auch meistens immer an Gegenden und so weiter, aber da sind die Märchen halt viel freier. Es war einmal. Wann denn? Tja, irgendwann. Wo denn? Irgendwo. Und die Sagen haben doch meistens immer einen regionalen Bezug. Und insofern sind die Märchen ganz andere Welterklärungsgeschichten als die Sagen, die doch mit einem Fuße immer im realen Leben stehen. Und insofern sind die Märchen freier und jeder kann eigentlich seine Fantasie entfalten. Also für uns ist immer interessant, man kann jeden fragen nach irgendeinem Märchen. Weißt du noch, was in Schneewittchen los war? Da weiß jeder, ja, Apfel, Zwerge, Glasack, schwarze Haare und so weiter. Deswegen denke ich auch, also ich bin da auch mit Carl Gustav Jung irgendwie d'accord, der meinte, die Märchen wären das kollektive Unbewusste. Diese Märchen fallen tief. Jeder weiß ungefähr, worum es geht. Und das ist das Spannende auch. Sie fallen offensichtlich tief in die Seele. Sie fallen in die Erinnerungen. Vielleicht werden sie auch transportiert von Generation zu Generation, von Familie zu Familie. Wenn man jemanden fragt, was bei Effi Briest los war, dann wissen es dann nur noch die, die sich mit Fontane beschäftigt haben. Also insofern haben die Märchen wirklich was Faszinierendes, Allgemeingültiges. Und ich denke eben auch, dass diese Archetypen das Wichtige dabei sind. Mhm. Und wenn man Autorenmärchen liest, wie Hans-Christian Andersen, ist ja auch interessant, der hatte ein riesiges Oeuvre, aber eigentlich nur die Märchen, die dem Volksmärchen ähneln, sind überall bekannt, aber die ganzen anderen Märchen, die oft zynisch und gemein und böse ausgehen, die kennt eigentlich auch keiner. Und so ist es ja auch mit der Grimmschen Sammlung. Also ich weiß nicht, wer Frau Trude kennt oder das eigensinnige Kind. Also es setzen sich wirklich die Märchen durch, die eben auf die glückliche Überwindung von Widerständen zielen.
Mhm. Um das nur noch so zu ergänzen und aufzugreifen, da geht es ja um das Fatum, um das Schicksal, um das Verhängnis. Und zwar ein Verhängnis, das möglicherweise vollkommen numinos ist, das wir nicht erklären können, das aber dennoch hineinspielt, hineinstürzt in unsere Welt. Diese seltsame Verbindung von einem mythischen Denken, in dem es das Schicksal, das Fatum, das Verhängnis gibt, und dem historischen, das ist, glaube ich, in der Sage sehr relevant. Deswegen gibt es dann den Rhein, in dem dann dieser Nibelungenschatz ist. Und bei den Märchen ist etwas, da greife ich gerne auf, was Herr Köhlmeier über die Schönheit gesagt hat. Ich würde es gerne Charme nennen, aber nur bezogen auf die Krim, sonst kann ich das gar nicht beurteilen. Die Kinder lernen mit Märchen etwas sehr Wichtiges, deswegen finde ich es toll, es wird weiter vorgelesen, nämlich der Umstand, dass die Krims dafür sorgen, dass man weiß, ich komme jetzt in die Märchenwelt, also das Signal, es geht jetzt nicht um Wirklichkeit, es geht jetzt um das Märchen. Es war einmal und am Ende, wenn sie nicht gestorben sind. Das ist ja zugleich so etwas, ich nenne das gerne naive Ironie. Das Kind merkt im Lauf seiner Entwicklung, jetzt unterscheidet zwischen Fiktion und Realität. Das ist auch in Bezug auf das Emotionale sehr wichtig, weil dann eine Erziehungsperson vielleicht abends sagt, wenn das Kind Angst im Bett vor der Hexe hat, ja, weißt du, die Hexe ist schon schlimm, aber die ist nur im Märchen schlimm. Du musst bedenken, in der Wirklichkeit gibt es keine Hexen. Die emotionale Pubertät des Kindes unterscheidet es vielleicht noch nicht so ganz toll. Aber es ist ein sehr interessanter Lernprozess. Also die Welt des Fiktionalen in ihrem ganzen Charme, in ihrer ganzen Verführungskraft und ihrer Liebenswürdigkeit. Frau Trude ist wirklich nicht liebenswürdig, ganz und gar nicht. Die frisst halt Kinder. Gut, ja.
Und stellt Lichter in Totenköpfe, ja.
Ja, ja, genau. Also man kann sich in dieser Welt, und das finde ich auch toll, alles erlauben. Nun hat Herr Köhlmeier zwar schon gesagt, da wurde auch gemildert. Manchmal wurde nicht gemildert und dann haben sich Friedrich und Wilhelm Grimm halt gestritten. Sollen wir jetzt wirklich die Tauben die Augen aushacken lassen in der dritten Auflage 1857 oder nicht? Und manches wurde halt verharmlost. Manches wurde überhaupt gar nicht verharmlost. Aber die Fantasie kann wirklich auch das ziemlich drastisch aggressive und destruktive dennoch gestalten. Denn ich habe ja dann den Rahmen des Imaginativen und Spielerischen. Und das ist eigentlich eine tolle Kulturleistung.
Jeder kann sich ja auch vorstellen, wie er es aushält. Also das finde ich das Gute auch an Märchen. Die Schöne, wie Herr Köhlmeier sagt. Jeder stellt sich die Schönheit anders vor. Die eine mit schwarzen Locken, die andere mit goldenen Strähnen. Also das ist ja auch das Tolle. Zu uns kommen ja auch Kinder, die dann fragen, ja, wo ist denn, wo sieht man denn was? Und dann kommt eine Erzählerin und ein Erzähler. Und die können überhaupt nicht glauben, dass jetzt da was abgeht. Und dann fängt er an mit, es war einmal und schon ist Ruhe. Und dann schlafen die auch ein teilweise, sie entspannen sich. Dann wollen alle Märchenerzähler hinterher werden, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass man etwas sehen kann, obwohl man es nicht sieht. Und dass man eine Fantasie hat. Und das ist ja so schwierig in der heutigen Zeit, wo alles visualisiert wird, laut ist, blinkt und so weiter. Und die Märchen bringen da eine Ruhe rein und jeder kann seine ureigene persönliche Fantasie entfalten. Und das ist eigentlich eine Hoffnung, finde ich, für die heutige Zeit.
Herr Köhlmeier.
Ich habe mal gesagt, die Märchen sind so etwas wie die Primzahlen der Literatur. Nämlich, sie haben einen rätselhaften Kern, einen nicht auflösbaren, rätselhaften Kern. Meistens ein Bild, das wir nicht deuten können oder das sich nicht so ohne weiteres deuten lässt. Und das anscheinend gar nicht unbedingt im Zentrum drin steht. Darf ich Ihnen ein Beispiel nehmen bei den Bremer Stadtmusikanten? Wenn ich Leute frage, was fällt euch ein bei den Bremer Stadtmusikanten? Und wenn er nur ein bisschen was davon erfahren hat, fällt ihm ein, die aufeinander gestapelten Tiere. Unten der Esel, dann der Hund, drüber die Katze, dann der Hahn. Das ist nun so naturwidrig, wie das gar nicht anders naturwidrig sein könnte. Keines dieser Tiere würde das erlauben. Und warum tun sie das, wenn ich die Leute frage? Dann wissen sie schon nicht mehr so ganz genau. Sie tun das, um die Räuber zu erschrecken und um in das Haus hineinzuschauen. Es würden einem doch 100 andere, naheliegendere Dinge einfallen, als dass die Tiere sich übereinander stapeln. Ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Bild, und das ist jetzt bei sehr vielen Märchen der Fall, am Anfang da war. Ein rätselhaftes Bild. Wir können dieses Bild nicht erklären. Was ist das? Und dass die Erzählung heraus herum schon die erste Deutung ist. Aber dieser nicht auflösbare, rätselhafte Kern, das ist sehr, sehr typisch. Und man kann den wegdeuten, diesen Kern, aber dann hat man das Märchen weggedeutet. Deshalb ist meines Erachtens der größte Märchenerzähler des 20. Jahrhunderts ist Franz Kafka. Franz Kafka hat meines Erachtens das Märchen wieder dorthin gebracht, wo es eigentlich steht. Nicht die Frage, ist es für Kinder, ist es für Erwachsene, sondern es zeigt uns eine rätselhafte Welt. Wenn Sie denken an diese Geschichte der Geier zum Beispiel oder die berühmte Geschichte mit der Verwandlung. Es sind für mich Märchen, aber Märchen in dem Gewand des 20. Jahrhunderts.
Eine rätselhafte Welt, in der es auch das Böse gibt, das Abstruse, das Grausame. Nun ist ja bei den meisten Eltern das Bedürfnis groß, Kinder vor Ängsten, vor Chaos, vor Grausamkeit zu schützen. Warum erzählen wir trotzdem diese Märchen?
Es gibt diese, wie sagt man, ja, in Amerika, glaube ich, sagt man diese Generation Schneeblume, die man von allem fernhalten will. Also in der Universität sind Räume, da ist man von Büchern gesichert, wo was Schreckliches passiert. Also kein Shakespeare befindet sich dort, kein Homer. Wie soll das gehen?
Es gibt ja eine Menge Kinderbücher, in denen all das entkernt ist, die sozusagen auf Kooperation angelegt sind, auf umweltfreundliches Verhalten, was auch immer. Funktionieren die?
Ich würde mal als erstes, bevor ich sie gelesen habe, sagen, ich glaube, da kommt was unendlich Langweiliges auf mich zu. Ich weiß es nicht, vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie das Frau Bothe oder Frau Fischer sehen.
Ja, Sie berühren natürlich jetzt etwas extrem Schwieriges, nämlich die Frage, was kann eigentlich einen Menschen dazu bringen, sich so zu entwickeln, dass er friedlich, verträglich, beziehungsfähig, edel, hilfreich und gut wird. Das sollte man wollen und das sollten natürlich auch die Psychologen und Psychotherapeuten schaffen, zumindest auf diesem Weg ein Stück voranzukommen. Das ist sicher ein ganz wichtiger Auftrag, die Destruktivität einzudämmen, zu kanalisieren, was auch immer. Geschichten, die entkernt werden, wie es gerade zu Recht geheißen hat, helfen vermutlich nicht. Und sie befördern ganz gewiss Langeweile, da bin ich völlig mit einverstanden. Aber sie befördern, glaube ich, auch ganz großes Misstrauen. Wir kennen das ja von Menschen, die extrem bemüht sind, vielleicht als Pädagogen, in ihrer elterlichen Verantwortung, das Friedliche zu ihrem Lebensstil zu machen. Und zwar unter Aussperrung alles dessen, was aggressiv, destruktiv, prekär, fragwürdig ist. Und da entsteht Beklommenheit und Misstrauen, weil man merkt, hier wird etwas abgeschoben, abgewehrt, hinausgedrängt, was aber eben eine ganz wichtige Existenz hat und ein wichtiges Existenzrecht hat. Denn wir brauchen ja das Aggressive und das Destruktive, um uns mit uns selber auseinanderzusetzen und um produktiv und kreativ zu werden. Sicherlich würde jemand, der schreibt, wie Herr Köhlmeier, das Aggressive und Destruktive auch brauchen, neben dem Umstand, dass er überraschende, staunenswerte, rätselhafte Bilder entdeckt. Dann kommt aber auch hinzu die Kraft, die aus dem aus den Fähigkeiten zur Aggression resultiert. Zum Beispiel witzig sein können kann man nur, wenn man aggressive Kräfte zur Verfügung hat, weil das eine Form der Kritik ist. Und man lacht, aber es ist eben auch ein Lachen, bei dem Schadenfreude eine Rolle spielt und eben die Lust an dem, was es heißt, etwas auseinanderzunehmen. Und zum Beispiel so etwas wie Gefügigkeit oder Ehrfurcht, also Dauerehrfurcht zu verhindern.
Frau Fischer, bei all dem, was wir jetzt gehört haben, kann man ja eigentlich nur zu der Folgerung kommen, Märchen sind völlig unabhängig von der Zeit, in der sie erzählt oder geschrieben werden, brandaktuell. Ist das so?
Ist so. Wir werden natürlich auch überflutet mit Märchen, die wir angeboten kriegen, wo der Wolf nicht die Geißlein fressen möchte, sondern Gemüse mit ihnen frisst und so weiter. Und dann sage ich immer, wem wollen Sie das erzählen? Das interessiert kein Kind, kein Mensch. Es gibt kein Problem. Was soll man erzählen? Oder frauenfeindliche Sachen. Also mir hat auch einer erzählt, ja, Dornröschen würde dazu anregen, junge Männer zu motivieren, K.O.-Tropfen in Limonade zu tröpfeln. Also es ist wirklich, es sagt viel über diejenigen aus, die sowas behaupten. Aber ich stimme vollkommen zu, wenn es kein Problem gibt, was es zu lösen gilt, ist es gar kein Plot. Warum soll man die Geschichte erzählen, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist? Und insofern sind die Märchen wirklich Nahrung für die Seele. Und als Kind, wie oft fühlt man sich auch klein wie der Däumling oder irgendwie nicht gesehen wie Aschenputtel? Und dann schaffen die Personen es aber, den Prinzen zu kriegen, sich in der Welt zurechtzufinden, obwohl man irgendwie gehandicapt ist. Und ich finde, das sind die wichtigen Botschaften auch für Kinder. Und wo heutzutage alles relativiert wird, da sind die Märchen ganz brachial und drastisch. Jedes Handeln hat Folgen. Und wenn man sich daran mal erinnern würde als Erwachsener, würde vielleicht die Umwelt jetzt auch anders aussehen. Aber diese Märchen sind auch so menschengemäß. Du hast ein Schloss, es sind 100 Zimmer, 99 Zimmer darfst du öffnen, nur das 100. nicht. Ist ja völlig klar, welches Zimmer dann interessant ist. Natürlich das 100. Und dann tritt genau das ein, was dir vorausgesagt wird. Aber du hast die Chance, nochmal loszugehen und das Ganze wieder gerade zu rücken. Und ich finde, das ist die wichtigste Aussage eigentlich auch. Du musst es selber machen. Du musst dir Freunde suchen. Du musst natürlich auch Glück haben, wie im richtigen Leben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und deswegen sind die Märchen absolut wichtig. Und man kann sie nicht politisch korrekt erzählen oder bereinigen, dann hätten sie keinen Sinn mehr.
Herr Kühlmeier, bräuchte man nicht trotzdem so etwas wie eine zeitgemäße Form der Märchenerzählung, weil die Holzhacker und die Spindeln und die Weber und das alles so langsam ausgedient hat? Oder können wir auch das bei diesen alten Bildern bleiben und drauf vertrauen?
Da kann man drauf vertrauen. Ich finde es immer sehr peinlich, wenn dann anstatt dem König plötzlich ein Konzernmanager auftreten würde. Da würde es mir die Fußnägel nach oben ziehen vor lauter Peinlichkeit. Das glaube ich nicht. Das sind Archetypen, die da auftreten. Und teilweise manchmal sogar Allegorien. Da kann man doch drauf vertrauen. Das geht doch. Aber ich wollte nur dazu sagen, ich meine, das Leben selber ist skandalös. Das ist es. Aber einer der skandalösesten Dinge in unserem Leben ist halt, und dem kann man sich sehr schwer stellen und man tut es auch nicht und lügt sich darum herum und das Märchen tut es, nämlich, dass Grausamkeit, dass das Böse auch schön sein kann. Das wollen wir nicht zugeben. Es ist aber so und jeder von uns weiß es und wenn es das nicht wäre, dann wären die Fernseher am Abend verwaist, dann wären die Kinos leer und so weiter. Also aus der Trivialliteratur heraus entsteht ja oft sowas wie eine mythische Figur. Und eine der interessantesten Figuren unseres Zeitalters, unserer heutigen Zeit, vom Mythischen, vom Märchenhaften her, ist diese Figur des Joker, der bei dem jetzt auch ein Film gedreht worden ist, der so der Gegenspieler von Batman ist. Eine wirklich unserer Zeit entsprechende Märchenfigur. Wo man sagen kann, wenn der Mephisto noch sagt, also er ist die Kraft, der stets das Böse will und das Gute schafft, so ist der Joker die Kraft, die stets das Böse will und das Böse schafft. Also, dass wir in so einer Märchenfigur unsere Zeit vielleicht klarer und deutlicher gespiegelt sehen als in manchem Roman. Und es ist eine Märchenfigur. Und es ist natürlich eine Märchenfigur, die in einer Tradition steht. Aber das heißt, wir müssen nicht nur aus dem großen vergangenen Schatz schöpfen. Es ergibt sich auch plötzlich, dass eine gegenwärtige Figur zu einer Märchenfigur wird. Das Märchen hört nicht auf. Das ist nicht so, dass wir immer die Angel in die Vergangenheit werfen müssen, um ein Stück zu finden. Wir sehen es vor unseren Augen, unmittelbar.
Darf ich noch was anfügen? Und zwar, auch wenn man sich natürlich die Filmlandschaft anschaut, wie Sie jetzt gerade erwähnt haben, Herr Kühlmeier, Herr der Ringe und so weiter, sind alles Märchenthemen, die dann in Endlosvariante immer wieder erzählt werden. Also das Märchenmotiv ist überall zu finden.
Auch bei den Influencern, die sich heute auf YouTube tummeln und die viele, viele Jugendliche und auch Kinder wesentlich mehr anziehend empfinden als womöglich das Volksmärchen?
Naja, wir arbeiten zum Beispiel mit Gamern zusammen. Und wenn man sich so ein Computerspiel anschaut und man kann es ja nicht mehr rückgängig machen, also die Geräte sind da, die Kinder wollen das irgendwie spielen, dann kann man ja auch was Sinnvolles damit anfangen. Und wenn man sich so ein Game anguckt, es ist genauso aufgebaut wie ein Märchen. Ein Märchenheld geht los, muss ich Gefährten suchen, muss ich Equipment suchen, muss Entscheidungen treffen, um dann zum Ziel zu kommen. Und diese virtuelle Welt ist der Märchenwelt ziemlich ähnlich.
Und dann gibt es auch noch Pippi Langstrumpf und genau. Harry Potter. Genau. Und Pippi Langstrumpf ist ja eigentlich eine wunderschöne Weiterentwicklung von den Sterntalern. Sie hat einen Sack voll Geld, ist ungeheuer mächtig und kann ganz allein in der Welt existieren. Das hat unabhängig. Ja eine Attraktion gehabt, gerade für Mädchen. Und Harry Potter, dieser arme Sohn, der in eine Welt voller Chancen gerät. Toll.
Ich wollte nur ein bisschen davor warnen, wenn ich dann eben hergehe und dann letztendlich würde ich dann fast bei allen Geschichten einen märchenhaften Kern finden und sagen, es ist auch ein Kern. Oftmals bin ich dann ganz ärgerlich, jetzt gerade bei so Filmen, wo ich einfach denke, das ist kein Märchen, sondern es ist ein Recyceln von Märchenmotiven.
Genau, und Märchenmotive manche, findet man
ja gut. Genau, und manches ist ein Weitererzählen, aber ich jedenfalls, weil ich dann ein Unbehagen habe und ich weiß gar nicht, wie man es definieren soll, aber so wirklich, wirklich authentische Märchenstoffe, auch moderne und neue eben, meines Erachtens wie der Joker eines ist zum Beispiel. Aber wenn ich es hergehe und die dramaturgischen Aufbau nehme, die ein Märchen uns vorgibt, dann könnte ich letztendlich fast jede Nachrichtensendung oder jede Analyse ähnlich sehen, weil ein ähnlicher Aufbau da ist. Wir wollen auch einen Höhepunkt, wir wollen, dass es zu einem Ende kommt, zu einem möglichst guten und dass wir dann, dass die Katharsis, wie der Aristoteles sagt, dass wir dann durch die Grauenhaftigkeit gereinigt aus der Geschichte hervorgehen. Das ist beim Märchen so, aber das ist natürlich auch bei allen anderen Geschichten so.
Wie zeitlos sind Volksmärchen? Darum ging es in diesem SWR2-Forum. Herzlichen Dank an Michael Kühlmeier, österreichischer Schriftsteller. Wenn Sie wissen wollen, wie das Märchen von Schneeblume ausgeht, dann finden Sie das Ende in einem bildschönen Märchenbuch von ihm. Es ist gerade erst im vergangenen Herbst erschienen. Silke Fischer, herzlichen Dank. Sie ist die Leiterin des Deutschen Zentrums für Märchenkultur. Und herzlichen Dank an Professor Brigitte Bothe. Sie ist Psychoanalytikerin in Zürich. Und ich hoffe, sie lebt noch alle glücklich und in Freuden weiter. Das war's. Am Mikrofon war Martin Durm.